Grüße euch herzlich und freue mich sehr, dass ich einsteigen kann in diese neue Reihe mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich die Stunde Null. Was war, bevor nichts war? Ist eigentlich grammatisch schon falsch, ja? Eigentlich müsste es heißen, was war, bevor etwas war? Was war, bevor nichts war, geht eigentlich nicht. Aber ich denke, allein diese grammatische Schwierigkeit zeigt auch, dass wir über ein schwieriges Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema heute nachdenken als Einstieg für unsere Reihe. Creatio ex nihilo, die Erschaffung aus dem Nichts, so hat es Martin Luther genannt, zusammen mit allen anderen Kirchenvätern und Kirchenlehrern. Wo wir herkommen und wie das alles zusammenhängt und wo die Welt herkommt, das beschäftigt die Menschen ja schon seit eh und je. Die Urzeit, die Traumzeit, die Vorzeit, schwer zu greifen, die Zeit vor der Zeit. Und wenn wir in die Völkerwelt hineinschauen, dann merken wir, da gibt es ganz viele Mythen. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen die Mühe gemacht, die germanischen Mythen anzuschauen. Was sagen denn eigentlich die alten Germanen, wie die Welt entstanden ist? Da gab es die Uresche Yggdrasil, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Nein, kein Waschpulver. Sondern diese Uresche, und aus dieser Uresche, die durch die verschiedenen Zeiten geht, da heraus ist alles entstanden. Niemand weiß, wo ihre Wurzeln herkommen, so heißt es im Fjölsvindamol in Vers 20. Und diese Uresche bringt dann das Geschlecht der Urriesen hervor, und aus einem dieser Urriesen kommt dann in vielen Kämpfen und Katastrophen rechts und links unter den Achseln Mann und Frau hervor. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich würde das jetzt abendfüllend behandeln müssen, um euch genau in die Tiefen der altnordischen und altgermanischen Mythen zur Urentstehung einzuführen. Aber das ist schon ganz, ganz spannend. Wir merken, wenn es irgendwo an diese Frage geht, wo kommt eigentlich alles her und wo kommen wir ursprünglich her, dann sind wir ziemlich auf die Mythen angewiesen. In allen Hochkulturen, auch in Babylon, gibt es solche Schöpfungsmythen. Wenn man dagegen die Bibel nimmt, spricht sie in ganz, ganz einfachen und sehr nüchternen Worten. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Va'aretz haita tohu vabohu. Choshech al pnei tohum. V'ruach adonai merachefet al pnei hamayim. Va'yome Elohim yehi or va'yehi or. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz. Und allein dieser Satz ist ein Schlag ins Gesicht aller Mythologien, weil er völlig demythologisiert und sagt, das, was ihr verkündigt als Götter, den Himmel, und was ihr verkündigt als die Erde, als die Muttergottheit, die Erde, die Sterne und die Sonne und die Erde und die Himmelswelten, all das, sind keine Gottheiten, sondern sind Schöpfungen, Kreaturen, sind geschaffen aus dem Willen dieses einen, der sprach, und das hatte ich vorhin auch auf Hebräisch zitiert, es werde Licht und es wurde Licht. Ganz nüchterne Worte, am Anfang schuf, und dieses Wort für schaffen, bara, wird im Alten Testament nur für Gott angewandt. Es ist dieses nicht etwas schaffen mit etwas, was schon da ist, also so Makramee oder sowas, ja, oder so ein Männchen aus Toilettenpapierrollen oder sowas, sondern es ist das Schaffen aus dem heraus, was nicht ist. Ein ganz eigenes Wort leistet sich das Alte Testament für diese Schöpfung aus dem Nichts. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Heino Falke hier, Professor für Astrophysik in Holland, ein Deutscher, der dort auch zugelassen ist. Und der hat vor einigen Jahren diesen großen Spinoza-Preis, das ist der höchste holländische Wissenschaftspreis aller Klassen, gewonnen. Er ist ein Astrophysiker, er ist Christ, er hat hier einen Vortrag gehalten und er hat uns erzählt, dass wir mit den heutigen Messmitteln etwa 300.000 Jahre nach diesem Urereignis so nah rankommen. 300.000 Jahre hört sich jetzt für mich viel an, ist aber innerhalb der Weltzeit relativ wenig. Wir gehen zurzeit von 13,7 Milliarden etwa aus, von Jahren aus, von diesem Urereignis her, das in einer Explosion von Energie und offenbar auch von Information diese Welt ins Leben rief. Also gleichzeitig Energie, es werde Licht und gleichzeitig Information, das Wort und das zusammen. Und er sagte, als es deutlich wurde, dass wirklich wir das messen können, die Welt hatte einen Anfang und wir können sie, ich sage jetzt nicht Sekunden genau, aber auf ein paar Lichtjahre genau berechnen, wann das war, da haben einige seiner Astrophysiker-Kollegen gesagt, jetzt müssen wir anscheinend doch an Gott glauben. Das gefiel denen gar nicht, weil es ja bedeutet, wenn da ein Anfang war, dann muss ja irgendjemand sein oder irgendetwas sein, das diesen Anfang in Bewegung gesetzt hat. Wenn man denkt, es war alles irgendwie da, es war ein Etwas und es war immer das Gleiche, nein, das nimmt uns jetzt gerade die Wissenschaft weg und sagt nein. Gut, man versucht sich zur Zeit, wer sich da ein bisschen mit rein beschäftigt, der weiß das, zu retten, indem man von Multiversen redet. Wer hat das Wort schon mal gehört außer mir? Ja, wir sind in der Unistadt, etwa 5%. Wunderbar. Die ist ja gut, dann ist die dann wisst ihr vielleicht sogar, also ich weiß auch nicht viel darüber, aber die Multiversen ist sozusagen die Theorie, ja okay, wir wissen, dieses Universum hat einen Anfang, aber es könnte ja sein, dass es andere Universen gibt. Und dann ist das sozusagen nur eins von diesen möglichen Universen und dann ist es auch wieder gar kein Wunder, dass das existiert. Das Ganze ist aber auf null Empirie, sprich auf null Beweis oder Erfahrung aufgebaut, sondern ist eine reine theoretische Überlegung. Ist nur etwas, was man sich irgendwie ausdenkt. Nur um nicht an diesen Punkt kommen zu müssen, um zu sagen, ja, da war der Punkt, wo nichts war und dann in einem Urereignis, einer Urexplosion der Kraft und der Energie und der Information entstand all das, was sich dann immer weiter ausweitete, bis dass wir heute hier in der Pfarrkirche in Marburg sitzen und deine Moleküle so zusammengestellt sind, dass du so gut aussiehst, wie du aussiehst. Ja, das ist etwas, was entstanden ist. Aber wie ist es entstanden? Und warum ist es entstanden? Und da sagt die Bibel, nein, wir sind nicht aus den Achseln des Urriesen herausgeschlüpft und das Himmelfirmament ist auch nicht aus dem Schädel des dann erschlagenen Urriesen heraus gebaut worden und die Wälder auch nicht aus seinen Haaren und die Flüsse und Meere auch nicht aus seinem Blut, sondern was war, bevor es nichts gab? Nicht etwas und auch nicht nichts, sondern einen Gott. Gott war und Gott ist und Gott wird sein. Und ist völlig unabhängig von diesem Universum. und ist deshalb auch absolut unabhängig davon, ob irgendeiner an ihn glaubt oder nicht, weil er ist. Und er ist nicht nur, und jetzt kommt das Spannende, sondern er erschafft den Himmel oder ganz wörtlich übersetzt, die Himmel, Hashamayim, ist ein Dual, also eine Zweizahl, Himmel. Manche sagen, das bedeutet die geistigen Himmel und die irdischen Himmel, das Universum und so weiter, aber wissen wir also nicht genau. Er schuf die Himmel und die Erde. Und zwar, warum? Karl Barth, der große Theologe, sagt, aus Liebe. Gott schuf aus Liebe. Weil er ein Gegenüber seiner Liebe haben möchte, ersehnt, wünscht, weil er eins von diesen Lebewesen, was er dort die Erde schafft, diesen zweibeinigen Primaten mit dem Namen Homo sapiens oder auch schönere Namen Andrea, Petra, Christine, Oliver oder Michael, weil er diese Menschen zu seinem Gegenüber erschaffen will und auf eine Weise eine Zukunft bauen will, gemeinsam mit diesen Menschen, die jede Vorstellungskraft übersteigt und für die das materielle Universum nur der äußere Rahmen ist. Und deswegen geht es ja auch in der Schöpfungsgeschichte weiter, dass am sechsten Tag der Mensch geschaffen wurde. Und erst an diesem Tag wird als Fazit unter den Tag geschrieben, es war sehr gut. Vorher wird immer gesagt, es war gut. Es war sehr gut, dass du geschaffen wurdest und dass ich geschaffen wurde. Es ist gut, weil Gott dich und mich aus Liebe geschaffen hat. Und da kommt diese biblische Offenbarung über das, was war, bevor es etwas gab, ganz, ganz nahe. Weil in der Tat ist es so, wie die Judith am Anfang gefragt hat, diese großen, ich sag mal kompliziertes Wort, kosmologischen Fragen, also Weltentstehungsfragen, hängen aufs Engste zusammen mit unseren persönlichen Fragen. Denn was bin ich? Bin ich nur ein zufälliges Zusammenspiel von einigen Atomen oder einigen vielen Atomen und Molekülen? Oder bin ich in der Tat das, was die Bibel sagt, nämlich als Einzelner, als Individuum, unendlich wertvoll und unendlich geliebt? Woher kann ich das wissen? Ja, ich glaube, es gibt einen Punkt, da müssen wir uns entscheiden. Und alles ist letztlich ein Glaube. Zu glauben, dass das alles, was ist, aus nichts, aus sich selbst heraus entstanden sei, ist genauso ein Glaube, wie zu sagen, ich glaube das, was die Bibel bezeugt, nämlich, dass da nicht ein Nichts ist vor dem Anfang, sondern ich glaube, dass da einer war. Wie können wir uns dem nähern? Wie können wir überhaupt Gewissheit bekommen? Aus uns selbst heraus nicht, sondern wir brauchen Offenbarung. Und deswegen ist die ganze Bibel ein Buch der fortschreitenden Offenbarung. Nicht die Bibel in sich ist die Offenbarung, sondern sie legt das Zeugnis ab von der Offenbarung, die sich entfaltet. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an den, über den die Bibel spricht, nämlich Gott, der sich offenbart. Aber zu ihm kommen wir nur durch dieses Buch, dieses erstaunliche Buch, das von Anfang bis zum Ende eine Geschichte hat, nämlich diese Geschichte, dass da einer ist, aus dessen Hand wir kommen und in dessen Hand wir gehen. Und der nicht ein blindes Schicksal ist und nicht ein grausamer Tyrann oder ein gleichgültiger, abwesender Gott, sondern dass er unser guter Vater ist, so wie wir gerade gesungen haben. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Was für unglaubliche Worte singen wir da mal ebenso hin. Zu sagen, dieser ewige Gott, der vor 13,7 Milliarden Jahren das Wort, es werde Licht und es war Licht, Wort und Energie hinaussprach und es entstand all dieses riesige und sich ewig weiter expandierende Welt an, was auf eine Weise, wie wir es gerade wissenschaftlich noch nicht erklären können, sich in seiner Expansion beschleunigt, was gegen alle thermodynamischen Gesetze verstößt, dass dieser jetzt dein und mein Vater ist. Wie ist er denn dein und mein Vater? Er ist dein und mein Vater, indem er durch Jesus ganz nahe kommt, der dann die Dimensionengrenzen durchschreitet, ganz, ganz klein wird. Wir können uns das gar nicht unglaublich genug vorstellen. Da ist nicht nur mal einer 3 Kilometer von oben runtergestiegen, hat gesagt, jetzt gehe ich mal auf eine untere Ebene. Bis jetzt habe ich immer auf dem 72. Stock des Burj Al Arab gelebt. Jetzt will ich mal gucken, wie das normale Volk unten lebt. Sondern er, aus dessen Willen diese Dimensionen entstanden sind, der kommt hinein und entäußert sich so sehr, so sagt es Paulus im Philipperbrief, dass er ein Mensch wird, wie ein Knecht, und sich sogar in die Erniedrigung des Leidens und des Todes hineingibt. Und wie komme ich da jetzt ran? Das war gerade meine Frage. Ich komme ran, indem ich im Glauben mich dem nähere, indem ich im Glauben antworte. Im Hebräerbrief steht es im 11. Kapitel, durch den Glauben begreifen wir, dass die Weltdimensionen durch das kraftvolle Wort Gottes ins Sein gerufen wurden, sodass das, was man sehen kann, nicht aus materiell greifbaren Dingen heraus entstanden ist. Also der Hebräerbrief sagt, das, was dir verkündigt wird in der Offenbarung Gottes, das ergreifst du im Glauben. Der Glaube ist die Antwort auf die Offenbarung. Was heißt denn Glaube? Glaube heißt sich öffnen für Gott. Glauben heißt Antwort geben. Glauben heißt Ja sagen. Glauben heißt seinen Spuren nachspüren. Und du kannst seinen Spuren danach spüren, wo Gott geredet hat. Jemand hat mal gesagt, Gott hat 3 Bücher. Das eine ist das Buch der Schöpfung. Ich habe gerade in unserem Garten ein paar Kirschen gepflückt. Und das war Teil der Reportage. Ich musste etwas Normales tun. Deswegen wollten die mich filmen. Dass ich Kirschen pflücke, ist völlig unnormal, aber egal. Ja, also ich habe Kirschen gepflückt, stand da drin. Und bei diesen ganzen Kirschen habe ich überlegt, was ist das für ein Wunder. Jeder einzelne dieser Kirschen, ja, ist individuell. Ja. Die ist auch nur da, damit ich sie verzehre oder jemand anders. Oder Kirschenmarmelade draus mache. Wie unglaublich ist diese Welt. Das könnte man ganz viel erzählen. Was mich immer am allermeisten begeistert, ist die Frage und bewegt, warum haben die Fische in der Tiefsee Farben? Ja, wer sieht die denn eigentlich? Ja, wieso sind die nicht alle gleichfärbig? Wieso haben die Fische in der Tiefsee Farben? Und finde ich irre, ja? Warum? Ja, weil Gott Spaß an Farben hat. Und er will, wenn er mit seinem Röntgenblick in die Tiefsee schaut, will er da unterschiedliche Fische sehen. Wir können also den Spuren der Schöpfung nachspüren, Gottes Spuren. Das zweite Buch ist das Buch der Vernunft und das dritte ist das Buch der Offenbarung. Und das ist das Entscheidende, weil das der Schlüssel ist. Das Buch der Offenbarung. Jesus kommt uns nahe. Was war, bevor nichts war? Die Antwort hat auf Deutsch 4 Buchstaben. Gott. Gott war und Gott ist und Gott wird sein. Und dann lese ich euch zum Abschluss noch ein paar staunend anbetende Sätze aus dem Kolosserbrief vor. Und ich weiß, dass ich euch nicht alle Fragen beantwortet habe, aber vielleicht habe ich euch ein ganz klein bisschen eine Spur gezeigt, auf der ihr weiter nachdenken und vielleicht auch sprechen könnt miteinander. Jesus, so sagt der Kolosserbrief, ist das wahre Bild Gottes, des Gottes, den nie ein Mensch gesehen hat. Als allererster wurde er noch vor Beginn der Schöpfung geboren. Und deshalb ist die zweite Antwort auf die Frage, was war, bevor nichts war, die Antwort Jesus. Jesus war geboren, aus Gott, aus dem Vater geboren, bevor die Welt entstand. In ihm ist das Weltall gegründet worden, alles, was existiert, alles in den himmlischen Welten und auf der Erde, was man sehen kann, und auch das Unsichtbare, alle Thronen, Herrschaften, Urgewalten, Grundmächte, das gesamte All ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Wo endet das alles mal, wenn die Expansion immer weitergeht? Am anderen Ufer des Universums steht schon Jesus und wird die Moleküle willkommen heißen. Wird sagen, gut, dass ihr hier angekommen seid. Gut, dass du hier angekommen bist. Das ganze Universum zielt auf ihn. Was für eine unglaubliche Schau dort im Kolosserbrief. Er selbst aber existiert schon vor allen Dingen und das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Er selbst ist der Ursprung des Körpers. Das ist die von ihm versammelte weltweite Gemeinde. Er ist der Uranfang und auch der, der als Erster aus den Toten wieder zu einem neuen Leben geboren wurde. Auferstehung, zweite Geburt. Das sollte so sein, dass er selbst in allen Dingen der Vorreiter ist, nämlich in der ersten Schöpfung und in der neuen Schöpfung. Was war vor allem, ich komme zum Ende, der ewige Gott in seiner Überpersonalität als Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine dynamische Einheit in Vielfalt. Auf diese Frage, was war, bevor nichts war, gibt es nur diese Frage, es war entweder nichts oder es war er. Und da müssen wir uns irgendwann entscheiden. Und wie wir uns entscheiden, hat dann ganz, ganz klare Auswirkungen auch auf Ethik, auf Verantwortlichkeit, auf Sinn des Lebens, auf Wert des Menschen, auf Wert des menschlichen Lebens. Die gute Nachricht ist, wir kommen nicht von nichts, sondern wir kommen von ihm. Und wir gehen nicht ins Nichts, sondern wir gehen zu ihm. In Jesus ist er jetzt schon bei uns. Vater, wir danken dir, dass du warst und bist und bleibst. Wenn die Äonen schon längst vergangen sind, bist du noch derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Worte und meine Worte reichen nicht aus, um das überhaupt annähernd zu beschreiben. Aber wir können dich anbeten. Und das wollen wir tun, weil du allein der Ehre würdig bist. Amen.